Gottes Wort für die Predigt steht in der Apostelgeschichte Kapitel 5. Wir hören die Verse 1 bis 11 und Sie haben den Predigttext zum Mitverfolgen auf Ihrem Zettel vor sich. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt. Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, füllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie. Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach, ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten.
Liebe Gemeinde, in einem Kampf ist es entscheidend, die Front zu kennen. Alles, was dahinter liegt, gilt es zu verteidigen. Alles, was davor liegt, nach besten Kräften einzunehmen. Man kann sich darauf verlassen, dass hinter einem in den eigenen Reihen alle dasselbe Ziel verfolgen. Und man kann sich völlig auf den Kampf nach vorne konzentrieren. So der Idealfall. Was passiert aber, wenn sich der Feind bereits in den eigenen Reihen befindet? Zum Beispiel, weil sich Feinde unter die eigenen Leute gemischt haben und unerkannt geblieben sind. Oder noch schlimmer, die eigenen Leute sind der Feind. Ich denke, ein solches Beispiel ist vielen von uns aus der griechischen Mythologie gut bekannt. Die Eroberung Trojas, das trojanische Pferd, was Berühmtheit erlangt hat. Ein großes Holzpferd, was als Friedensangebot angeboten wurde für die Trojaner. Aber innerhalb dieses Holzpferdes verbargen sich eine ganze Reihe Feinde, die des Nachts ausstiegen, das Tor öffneten und so den Kampf in die eigenen Reihen brachte. Der Kampf verlagerte sich von außerhalb der Festung hinein in die Festung. Und in solch einem Fall, wenn sich der Kampf nicht nur vor der Front abspielt, sondern sich in die eigenen Reihen verlagert, ist die Gefahr einer Niederlage um einiges größer. Zum einen kann viel Schaden angerichtet werden, bevor er erkannt werden kann, und zum anderen ist man darauf nicht vorbereitet. In den letzten Wochen haben wir uns intensiv mit den Kapiteln 4 und 5 aus dem 2. Korintherbrief beschäftigt. Und diese Auslegung werden wir heute unterbrechen und werden die Uhr etwas zurückdrehen. Während wir uns im 2. Korintherbrief bereits mitten im Leben einer konkreten Gemeinde befunden haben, kehren wir jetzt mit der heutigen Predigt zurück in die Anfangszeit der Gemeinde. Ortsgemeinden, wie zum Beispiel die Gemeinde in Korinth, gab es noch nicht. Paulus, der den Brief an die Korinther schreibt, war zu der Zeit noch Saulus und einer der größten Feinde der jungen Gemeinde. Wir werden heute aber sehen, dass die erste Gemeinde bereits mit ähnlichen Themen konfrontiert worden ist, wie wir es letzte Woche auch über die Gemeinde in Korinth gehört haben, wo es um die Motivation für Nachfolge geht. Und die Predigten der Sommerpredigtreihe und auch alle anderen Predigten können Sie jederzeit über unsere Homepage nachhören. Bevor wir uns jetzt aber dem Predigttext aus der Apostelgeschichte 5 zuwenden, müssen wir vorher noch kurz einen großen Überblick über die ersten vier Kapitel der Apostelgeschichte hinter uns bringen. Einfach damit wir verstehen, wie ist die erste Gemeinde entstanden, was hat sie ausgezeichnet, dann werden wir den Text viel besser verstehen. Die Apostelgeschichte beginnt damit, dass Jesus vor den Augen seiner Jünger in den Himmel emporgehoben wird. Zuvor verspricht er seinen Jüngern jedoch noch, dass der Heilige Geist als ständiger Begleiter und Helfer kommen würde. Und das geschah dann auch an Pfingsten. Und wir kennen sicherlich die Begebenheit, wie danach die Jünger so erfüllt waren von dem Heiligen Geist, dass sie anfingen, in Sprachen zu reden, die sie nie vorher gelernt hatten. Und die Folge war, dass sich 3000 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten auf einen Schlag bekehrten, weil zu der Zeit viele Menschen in Jerusalem waren, die auch nicht Juden waren. Und so beginnt die Zeit der Gemeinde. Diese vielen Menschen, die sich bekehrt haben, versammeln sich. Und das wird in den Kapiteln 2 bis 4 ausführlich von Lukas, dem Arzt, dargestellt. Diese erste Gemeinde war geprägt von einer innigen Gemeinschaft. Sie trafen sich teilweise täglich, um die Lehre der Apostel zu erforschen, um zu beten. Sie hatten das Brotbrechen oder auch Mahl des Herrn genannt, was wir heute auch im Anschluss an den Gottesdienst feiern wollen, nahmen eine zentrale Rolle in diesen regelmäßigen Treffen ein. Nöte und Mangel hinsichtlich materieller Dinge kannte die Gemeinde nicht. Es war nämlich üblich, dort wo Not und Bedarf war, wurde freiwillig Besitz verkauft, das Geld wurde aufgeteilt und jedem wurde das gegeben, was benötigt wurde. Und besonders wenn wir im Blick haben, dass sich vielleicht auch noch viele unter den Menschen befunden haben, die gar nicht aus Jerusalem kamen, die von weit her angereist waren, um dem Fest beizuwohnen, gewinnt das eine besondere Bedeutung. Und die Folge dieser innigen Gemeinschaft war, dass es nicht nur bei diesen anfänglichen 3000 Menschen blieb, sondern die Gemeinde wuchs täglich. Das ist eigentlich ein sehr schönes Ergebnis des Ganzen. Also die Gemeinde wurde täglich größer, täglich kamen Menschen hinzu und die Gemeinde wuchs. Aber dieses Wachstum der Gemeinde blieb nicht widerstandslos. Im vierten Kapitel wird uns berichtet, wie einige Apostel eingesperrt werden. Ihnen wird verboten, über Jesus zu reden. Aber sie lassen sich davon nicht mundtot machen und nicht einschüchtern. Sie blieben nicht eingesperrt, kamen wieder frei. Sie stellen sich in den Tempel und verkündigen weiter, Jesus lebt, Jesus ist der Herr. Und das Wachstum geht weiter, der Angriff von außen auf die Gemeinde scheitert. Und unmittelbar vor unserem heutigen Predigttext, Kapitel 5, finden wir noch einmal scheinbar eine Wiederholung der Tatsache, wie innig diese Gemeinschaft der ersten Christen war. Und ich möchte dazu einmal die Verse 32 bis 35 aus dem vierten Kapitel lesen. Schlagen Sie gerne dazu Ihre Bibel auf. Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 35. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Und es litt niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften, legten den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Also wirklich eine Gemeinschaft, die geprägt ist von Freigiebigkeit, von Bereitschaft zu helfen. Niemand klammerte sich an seinen Besitz, sondern sie sahen die Nöte der anderen. Und ein besonderes Beispiel wird hier namentlich genannt, nämlich Barnabas. Ich lese Vers 36 und 37. Joses, aber der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, er besaß einen Acker, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Er wird nicht der Einzige gewesen sein, der das gemacht hat, aber er wird als Einziger namentlich genannt, bevor wir zum Predigttext kommen. Und das wird gleich als Kontrast zu dem Ehepaar, dem wir heute begegnen werden, sehr wichtig werden. Barnabas ist kein Unbekannter in der Apostelgeschichte. Wir treffen ihn noch häufiger. Er ist zum Beispiel derjenige, der nachher Paulus an die Hand nimmt, als er gerade sich bekehrt hat. Er ist derjenige, der mit Paulus auf die erste Missionsreise geht. Also wir treffen ihn immer wieder. Er schien eine doch nicht unbedeutende Rolle in der ersten Gemeinde gespielt zu haben. Und diese Erwähnung von Barnabas ist kein Zufall, zumindest nicht direkt vor unserem Predigttext. Wir werden gleich sehen, wie diese innige Gemeinschaft und diese Freigiebigkeit, diese Bereitschaft zu geben, missbraucht wird, um die Gemeinde von innen heraus anzugreifen. Und deswegen lautet unser Thema heute auch der Feind im eigenen Haus. der Feind im eigenen Haus. Der Kampf, vorher war der Angriff von außen, jetzt geht es nach innen. Und die Begebenheit, die wir uns heute gemeinsam anschauen wollen, die beginnt teuflisch, verläuft tragisch und endet am Ende tödlich. Seien Sie gespannt. Kommen wir nun zu Kapitel 5. Den Predigtext haben Sie eben gehört, die ersten 11 Verse. Und wir lernen hier ein Ehepaar kennen, Ananias und Sapphira. Und sie handeln sehr ähnlich wie Barnabas. Sie sind das zweite Beispiel, was namentlich genannt wird, wo jemand etwas verkauft von seinem Eigentum und Geld zu den Aposteln bringt, damit es aufgeteilt wird. Es gibt aber einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied zwischen dem Ehepaar und Barnabas. Und dieser Unterschied hat weitreichende Folgen. Wir werden sehen, dass sich hinter der Handlung von Ananias und Sapphira ein teuflischer Plan versteckt. Und das ist auch der erste Punkt dieser Predigt, ein teuflischer Plan. Und ich möchte beginnen, indem ich die ersten beiden Verse von Kapitel 5 noch einmal lese. Ein Mann aber mit dem Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira. Und er schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit dem Wissen seiner Frau und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Bis hierher ist an der Handlung des Ehepaares erstmal nichts Ungewöhnliches. Sie haben ein Besitztum, sie verkaufen es, nehmen einen Teil des Geldes und bringen es vor die Apostel. Und diese konnten dann damit verfahren, wie es in Kapitel 4, Vers 35 beschrieben war, das Geld denen geben, die es benötigt hatten. Bedenken Sie das auch, wenn gleich die Kollekte eingesammelt wird, im Anschluss an die Predigt. Vielen Dank. Spaß beiseite. Aber wir müssen hier festhalten, was sie taten, war ja alles freiwillig. Die Gemeinde, die war nicht gezwungen, ihr Geld zu Besitz zu verkaufen. Es war freiwillig, von daher scheint erstmal nichts falsch zu sein an dem, was sie hier tun. Sie brachten nur einen Teil, das war der Unterschied zu Barnabas, behielten den Rest für sich. Aber wenn wir den Text weiterlesen, dann werden wir sehen, dass das eigentlich kein Problem war. Wir lesen Kapitel 4, den ersten Teil davon. Da spricht Petrus zu Ananias, hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt. Also du hättest es weder verkaufen müssen, noch hättest du alles geben müssen. Das heißt, an der Haltung war erstmal nichts Verkehrtes. Und wir können auch zum Umgang mit Geld für Christen finden wir auch noch viele andere Stellen im Neuen Testament. Ich möchte nur eine einmal lesen, nämlich 1. Timotheus 6, dort Vers 17 und 18. Da gibt Petrus Timotheus noch einige wichtige Ratschläge mit auf den Weg und er sagt, den Reichen in der jetzigen Zeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen. Paulus spricht hier über Reiche. Also es gibt offensichtlich Reiche und er fordert hier nicht auf, dass die Reichen arm werden sollen. Aber er fordert sie auf, mit dem, was sie haben, verantwortungsvoll und freigebig umzugehen. Das heißt, nicht daran festzuhalten, nicht die Hoffnung auf dieses Geld zu setzen, denn es kann schnell weg sein, aber mit dem, was sie haben, verantwortungsvoll umzugehen. Da fällt uns vielleicht die Begebenheit mit dem reichen Jüngling ein, wo Jesus anscheinend etwas Gegenteiliges behauptet. Er sagt dem Mann, verkauf alles, was du hast und verschenke alles, behalte nichts. Das scheint eine direkte Aufforderung zu sein, alles wegzugeben. Da müssen wir aber beachten, dass Jesus hier deutlich machen will, wie wirst du gerettet? Das war nämlich die Frage dieses reichen Mannes. Und Jesus macht durch seine Antwort deutlich, dein Herz hängt an dem Reichtum. Du bist gar nicht bereit, loszulassen. Du vertraust auf deinen Besitz. Und es ist daher nicht als ein allgemeingültiges Konzept zu verstehen, dass Christen immer alles abgeben müssen, sondern eher, dass Jesus hier das Problem aufdecken möchte. Du hängst an deinem Reichtum. Zurück aber zu Ananias und Sapphira. Worin besteht denn jetzt das Problem in der Gabe dieses Ehepaares? Und jetzt schwenken wir den Blick von Ananias zu Sapphira. Wir werden das öfter machen, weil der Text sehr symmetrisch aufgebaut ist. Wir finden die erste Hälfte zu Ananias und die zweite Hälfte zu Sapphira und sie durchlaufen ähnliche Stationen. Und deswegen werden wir immer zwischen den beiden hin und her springen, um das thematisch quasi abzuhandeln. Wir gehen also zu Kapitel 7. Jetzt befindet sich Sapphira vor Petrus. Und es geschah nach ungefähr 3 Stunden, dass auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte, da richtete Petrus das Wort an sie. Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Und sie sprach, ja, um so viel. Offenbar hatten Ananias und Sapphira zwar einen Teil des Geldes für sich behalten, aber trotzdem behauptet, dass sie den ganzen Ertrag dieses Verkaufes abgegeben hatten. Das war das Problem. Petrus beklagt sich nicht über den zu geringen Geldbetrag. Er sagt nicht, ein bisschen mehr hätte es schon sein müssen. Nein, es geht darum, dass sie behaupten, alles zu geben, aber in Wirklichkeit nicht alles geben. Aber wie hätte es auch ausgesehen, nur einen Teil des Geldes abzugeben, wo doch Barnabas mit so einem herausragenden Beispiel vorangegangen ist? Es wird es wichtig, warum Barnabas davor genannt wird, als Beispiel. Sie sahen sich vielleicht einem gewissen Druck ausgesetzt, danach nachziehen zu müssen. Das Schlimme an dem Betrug von Ananias und Sapphira war, dass sie damit heuchelten. Sie gaben vor, etwas getan zu haben, was nicht der Wahrheit entsprach. Und diese Heuchelei, die wirft sehr starke Zweifel an der richtigen Motivation für ihr Handeln auf. Diejenigen, die die Predigt von der letzten Woche noch vor Augen haben, die werden die Parallele sehen, deswegen passt der Text heute eigentlich wunderbar auch in diese Predigtreihe. Letzte Woche ging es darum, was sind die Motive für unsere Nachfolge? Christen suchen danach, Gott zu gefallen und nicht danach, Menschen zu gefallen. Das waren zwei der Punkte. Und das Problem, das tauchte nicht erst in Korinth auf, sondern das Thema finden wir auch heute schon bei Ananias und Sapphira in dem Predigttext. Warum sonst wollten Ananias und Sapphira alle Glauben machen, dass sie den vollen Erlös gespendet hatten, wenn es ihnen nicht um das Ansehen vor den Menschen ging? Wem sonst wollten sie damit beeindrucken? Vielleicht kamen ihnen Gedanken in den Sinn, wie zum Beispiel, hast du schon das Neue über Barnabas gehört? Er hat seinen Acker verkauft, er hat das ganze Geld den Aposteln gegeben. Ja, dazu bin ich ja auch bereit, aber wirklich das ganze Geld abgeben ist eigentlich zu viel. Aber wie würden wir dastehen, wenn wir nur einen Teil abgeben und sagen, wir haben nicht alles gegeben? Und so weiter und so weiter. Ich denke, wir können uns gut hineinversetzen in diese Situation, in die Gedanken, die sich abgespielt haben könnten. Ich möchte hier nicht behaupten, dass die Ehre von Menschen ihre einzige Motivation war, zu geben. Sie hatten sicherlich auch im Blick, dass sie damit Menschen helfen würden, dass damit Nöte anderer Menschen gestillt werden können. Aber es war sicherlich die Motivation, welche die beide zur Heuchelei geführt hat, das Ansehen von Menschen. Und eigentlich hätte sie antreiben sollen, die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Das hätte ihre einzige Motivation sein sollen, etwas zu geben, und dann hätten sie auch nur einen Teil geben können und es wäre völlig in Ordnung gewesen. Aus dem Gespräch zwischen Petrus und Ananias erfahren wir aber noch ein weiteres Detail. Und das ist auch der Grund, warum der erste Punkt nicht heißt, ein heuchlerischer Plan, sondern ein teuflischer Plan. Und ich lese den Vers 3 aus Apostelgeschichte 5. Petrus spricht zu Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Also es geht hier noch um eine weitere Dimension. Satan oder der Teufel selbst hat das Herz von Ananias erfüllt und sie so zu der Tat bewegt. Die Formulierung, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, gewinnt gerade in der Apostelgeschichte eine besondere Bedeutung. Wenn wir das Buch einmal von vorne bis hinten durchlesen, werden wir immer wieder eine Formulierung finden. Und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Es ist ganz auffällig, wie oft das gerade in der Anfangszeit vorkommt. Und die Folge ist immer, dass Menschen vollmächtig verkündigt haben, dass das Zeugnis gestärkt wurde, dass sie ermutigt wurden, dass sie standhaft waren und der Öffentlichkeit gegenübergetreten sind. Das war die Folge, wenn der Heilige Geist Menschen wirklich getrieben hat und gestärkt hat. Hier finden wir genau das Gegenteil. Als der Angriff des Satans auf die Gemeinde von außen und den Versuch, Jünger wegzusperren, den Druck von außen zu erhöhen, gescheitert ist, wechselt er auf einen weiteren Angriff, nämlich den Angriff von innen. Er greift direkt über Personen in der Gemeinde, die Integrität der Gemeinde selbst an. Und Lüge und Heuchelei sind gern genutzte Waffen von ihm. Wir kennen das bereits aus dem Garten Eden. Womit arbeitet er, um Adam und Eva beizukommen? Mit Lügen. Er führt sie in die Irre. Und indem der Satan Heuchelei in die Gemeinde bringt, untergräbt er ihr ernsthaftes Zeugnis. Ich möchte Ihnen dazu eine kleine Geschichte von dem Pastor George MacDonald vorlesen, wo er selbst das erlebt hat. was das bedeutet. Er schreibt, als ich Pastor in meiner ersten Gemeinde war, führte uns der Herr dazu, ein neues Gemeindehaus zu bauen. Wir waren keine wohlhabende Gemeinde, also mussten unsere Pläne bescheiden sein. Kennen wir. An einem Punkt in der Planung schlug ich dem Architekten vor, dass wir vielleicht ein einfaches Gebäude mit einer aufwendigeren Fassade an der Vorderseite bauen könnten, damit es eher wie eine teure Kirche aussieht. Auf keinen Fall, sprach der Architekt. Eine Kirche steht für Wahrheit und Ehrlichkeit. Und jede Kirche, die ich entwerfe, wird keine Fassade haben. Ein Gebäude sollte die Wahrheit sagen und nicht vorgeben, das zu sein, was es nicht ist. Der Architekt hat das Prinzip verstanden. Also das spricht genau in den Predigttext hinein. Vorgeben, etwas zu sein, was man nicht ist. Und genau dieses Zeugnis der Wahrheit und Ehrlichkeit der Gemeinde, welches wir in den ersten 4 Kapiteln bezeugt lesen können, war nun ernsthaft in Gefahr. Aber Petrus setzt in seiner Auseinandersetzung mit dem Ehepaar noch einen drauf. Und er zeigt uns eine weitere Dimension in der Heuchelei des Ehepaares. Und das führt uns jetzt zum zweiten Punkt der Predigt, nachdem wir den teuflischen Plan gesehen haben, Menschen zu betrügen, etwas vorzugeben, was nicht die Wahrheit ist, finden wir nun im zweiten Punkt die tragische Bilanz, der sich das Ehepaar gegenüber sieht. Und dazu lese ich die Verse 3, 4 und 9a. Ananias und Sapphira erfahren das beide. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast. Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt. Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Jetzt Vers 9a. Petrus aber sprach zu ihr, also zu Sapphira, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Auch wenn Ananias und Sapphira vielleicht gedacht haben, dass ihre Lüge keine große Sache war, sie taten schließlich niemandem damit weh. Sie gaben nur vor, etwas mehr gegeben zu haben, als sie in Wirklichkeit gegeben haben. Aber Petrus offenbart hier das wahre Ausmaß ihrer Sünde. Die Heuchelei vor den Menschen war nur die eine Seite der Medaille. Sehr viel schlimmer war, dass sie dadurch den Heiligen Geist, Vers 3 und Vers 9, und damit Gott selbst, Vers 4, belogen hatten. Es war nicht nur eine Tat gegenüber Menschen, sondern sie haben Gott selbst belogen. Im Herzen haben sie die Tat sich ausgedacht und auch im Herzen schon durchgeführt. Und dann haben sie es umgesetzt. Und wir finden hier diese spannende Parallele. Im Herzen nehmen sie sich's vor und der Satan hatte das Herz erfüllt. Und obwohl es hier das Ehepaar ist und der Satan ist, der das Herz erfüllt hat, finden wir trotzdem, dass Petrus von dem Ehepaar Rechenschaft fordert. Das Ehepaar ist trotzdem voll verantwortlich für das, was sie getan haben. Auch wenn sie fehlgeleitet wurden. Es gibt hier keine Entschuldigung, es gibt hier kein Herausreden. Die Schuld wird völlig aufgedeckt und von ihnen beiden wird die Verantwortung gefordert. An dieser Stelle können wir als Gemeinde etwas in Bezug auf den Umgang mit Sünde lernen. Sünde, die geduldet wird, schadet. Sie schadet den Personen, sie schadet der ganzen Gemeinde, sie schadet dem Zeugnis der Gemeinde. Und deswegen ist es wichtig, mit Sünde aufzuräumen, Sünde aufzudecken, Sünde zu bekennen. Jetzt muss allerdings nicht jede einzelne Sünde in der Gemeinde öffentlich aufgedeckt werden. Das würde zum einen doch sehr stark die Gemeinschaft beeinträchtigen, zum anderen würde man wahrscheinlich gar nicht mehr aufhören, über Sünden zu sprechen, weil jeder von uns hat doch Probleme in seinem täglichen Leben, die aber persönliche Sachen sind, die vielleicht niemals öffentliche Auswirkungen haben in dem Sinne. Was wir hier aber bei Ananias und Sapphira finden, ist eine öffentlich begangene Sünde. Sie geben in aller Öffentlichkeit vor, mehr zu geben, als sie geben. Und das finden wir auch bezeugt am Ende von der Passage, wo Ananias adressiert wird. Es waren nämlich junge Männer anwesend. Da steht, die jungen Männer stehen auf, als Ananias gestorben ist, und tragen ihn raus. Das heißt, sie waren anwesend. Das heißt, unter Zeugen hat er diese Lüge kundgetan. Es war nicht nur Petrus alleine anwesend. Und deswegen wird diese Sünde auch öffentlich klargestellt. Und noch eines sollten wir hier festhalten. Die Gemeinde hier ist gemeint, die Versammlung, die Ansammlung von Personen. Gemeinde ist nicht einfach nur ein schönes Gebäude, sondern Gemeinde, das sind die Personen. Gemeinde ist kein Heiligkeitswettbewerb. Es gibt kein Mindestmaß an Heiligkeit, die jemand bringen muss, damit er Teil dieser Gemeinde sein darf, weil solche Forderungen würde dazu führen, dass Heuchelei entsteht. Weil dann würde vermutlich fast keiner hier sitzen. Gemeinde sollte ein Ort sein, wo jeder mit seinen persönlichen Schwächen dazugehören kann, wo wir einander aber helfen, in der persönlichen Heiligung voranzugehen, zu wachsen, Sünde hinter uns zu lassen und Jesus mehr und mehr ähnlich zu werden. Das sollte Gemeinde sein. Und solche eine Gemeindekultur ist auch sehr förderlich, um Heuchelei entgegenzuwirken. Auch wenn in diesem heutigen Predigttext Ananias und Sapphira offensichtlich die Täter sind, Petrus derjenige, der das Ganze aufdeckt, so ist die Hauptperson doch eine andere. Das ist nämlich Gott selbst. Gegen ihn ist die Sünde gerichtet. Und um seine Ehre eifert Petrus. Es geht ihm nicht darum, einfach nur dieses Ehepaar bloßzustellen, um klarzustellen, dass der Anteil an Geld doch weniger war, als sie behauptet haben, sondern er sieht hier die Ehre Gottes in Gefahr. Die Ehre Gottes in Form, dass die Gemeinde ihr Zeugnis verliert. Wir sind uns häufig dessen vielleicht nicht bewusst, dass Sünde immer zuerst gegen Gott gerichtet ist. Häufig schadet sie auch anderen Menschen, aber Gott ist immer in erster Linie betroffen. Manchmal haben wir nur die unmittelbaren Auswirkungen auf uns und unsere Mitmenschen im Blick, aber wir vergessen, dass Gott uns immer und überall sieht und dass durch unsere Sünde seine Ehre angegriffen wird. David drückt dies sehr schön in seinem Psalm 139 aus, der vielen von Ihnen bekannt sein wird. Ich möchte ein paar Verse daraus lesen. Psalm 139, die Verse 7 bis 10. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Mache ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, du bist auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Diese Verse können zum einen ein großer Trost für uns sein, weil wir wissen dürfen, egal wie verlassen wir uns fühlen, egal wie verloren wir uns fühlen, Gott ist da, Gott sieht uns, Gott lässt uns nicht los. Aber diese Verse können auch eine heilsame Erkenntnis bringen. Gott ist immer da. Nicht nur, wenn es mir schlecht geht, um ein Trost zu sein. Gott ist auch da, wenn ich ganz alleine bin und wenn ich sündige. Gott sieht mich. Gott ist anwesend. Wir können vor Gott nichts verbergen. Unser Leben ist vor ihm ausgebreitet wie ein offenes Buch. Und das vergessen wir so schnell. Manchmal glauben wir uns alleine, aber wir sind nicht alleine. Wir sind nie alleine. Und Gott zu gefallen, sollte unsere Hauptmotivation sein. Und damit sollten wir unser Handeln prüfen. Wie sieht Gott diese Sache? Wie ist das in Gottes Augen? Und das betrifft alles. Das betrifft unsere Haltung zu Besitz. Das betrifft unser Denken, unsere Handeln. Und auch wenn wir in der Bibel, im Neuen Testament keine feste Regel, zum Beispiel für Geld finden, finden wir doch ein sehr interessantes Prinzip, was darüber aber noch weit hinausgeht. Römer 12, Vers 1, schreibt Paulus an die Gemeinde: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Er spricht hier von einzelnen Menschen. Der Gottesdienst von ihnen und von mir ist, Gott zu gefallen. Mich Gott hinzugeben, mit allem, was ich habe. Gebt eure Leiber Gott hin, das schließt alles ein. Das schließt unser Denken ein, unser Wollen, unser Fühlen, unser Handeln und unser Besitz. Da ist alles drin. Gott sagt nicht, gib mir jeden Monat 5% oder 10% deines Geldes und gib noch 10% an das und das, sondern gib dich ganz Gott hin. Eigentlich müssten wir uns eher als Verwalter anstatt als Besitzer sehen. Wir haben etwas bekommen, verwalten es und müssen damit verantwortungsvoll umgehen. Und das betrifft den Besitz, aber auch noch viel mehr unsere Zeit und alles, was wir denken und tun. Das hatten Ananias und Sapphira nicht bedacht, als sie den Entschluss gefasst hatten und die Tat ausgeführt hatten. Und jetzt sehen sie sich dieser tragischen Bilanz gegenüber. Ihr habt Gott belogen. Eure Sünde war nicht nur vor Menschen, sie ist vor Gott. Es war viel schlimmer, als ihr vielleicht gedacht habt. Und auf den teuflischen Plan mit der tragischen Bilanz folgt nun ein tödliches Urteil. Und das ist der letzte und dritte Punkt unserer heutigen Predigt. ein tödliches Urteil. Ich lese die Verse 5 bis 6 und 9b bis Ende. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Siehe, und jetzt schwenken wir zu Sapphira, siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Und sie fiel sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Welch tragisches Ende. Nachdem Ananias diese Bilanz vor Augen geführt bekam, starb er. Wir erfahren nichts Genaues über die Ursache seines Todes, aber das ist auch nicht weiter relevant. Was wir auf jeden Fall sagen können, sein Tod stand in direktem Zusammenhang mit der Sünde, die er getan hatte. Das ist, denke ich mal, klar. Er starb, wurde hinausgetragen und dann begraben. Und das alles ohne das Wissen seiner Frau. Aber aufgrund der damals hohen Temperaturen war es üblich, Tote relativ schnell zu begraben. Also es muss nicht Absicht gewesen sein, die Frau im Unklaren zu lassen. Vielleicht war sie auch nicht auffindbar. Sonst könnte man sagen, ist ja herzlos. Ja, der Mann stirbt, wird begraben und die Frau weiß nichts davon. Der Mann ist unter der Erde, bevor die Frau auch nur ein Wort davon weiß. Macht am Ende keinen großen Unterschied mehr. Aber das muss nicht so gewesen sein. Das kann auch einfach sein, dass die Frau nicht auffindbar war, es musste schnell geschehen und deswegen wurde der Mann schnell begraben. Auf jeden Fall kommt Sapphira 3 Stunden später auch zu Petrus, sie weiß nichts. Und Petrus fragt sie nach dem Geld, ob sie wirklich so viel für das Gut bekommen haben, wie sie gegeben haben. Und sie bestätigt diese Lüge. Hier hätte sie eine kleine Chance gehabt, diese Sünde zu bekennen und zu sagen, eigentlich war es anders. Wir wissen nicht, ob das einen Unterschied gemacht hätte in der Konsequenz am Ende, aber sie hätte hier die Chance gehabt, das gerade zu ziehen. Sie tut es nicht und die Strafe folgt, auch sie stirbt. Sie bekommt noch eine kurze Ankündigung, aber stirbt ebenfalls und wird neben ihrem Mann begraben. Hier waren jetzt die jungen Männer nicht mehr anwesend, sie kamen nachher hinein und tragen sie raus. Es ist spannend, aber das war auch nicht mehr notwendig, weil die Sünde war bereits öffentlich gerichtet worden. Ja, den Tod von Ananias hatten einige Zeugen mit angesehen und auch jetzt wird es bezeugt, sie kommen rein, tragen die Frau heraus und begraben sie. Und vielleicht fällt einigen ihnen aus dem Alten Testament eine ähnliche Begebenheit ein, wo es jemand im Volk Israel nicht allzu genau mit Besitz und Geld genommen hat, nämlich Achan. Nachdem das Volk Israel begonnen hat, Kanaan einzunehmen, sie haben Jericho erobert, hat Gott ihnen verboten, auch nur etwas aus der Stadt mitzunehmen. Dieses Geld und der Besitz sollte ihm gehören. Die weiteren Städte, da sollten sie sich bedienen dürfen, aber hier sollte alles Gott gehören. Achan missachtet dieses Gebot, nimmt sich etwas von dem Geld, nimmt sich Sachgüter, vergräbt sie, versteckt sie gut. Aber die Konsequenzen waren weitreichend. Das Volk Israel verlor den nächsten Kampf. Viele Männer mussten sterben, weil Sünde im Volk war. Und Achan wird am Ende als Schuldiger identifiziert, Gott selbst stellt ihn bloß und die Konsequenz ist, dass auch er vor den Augen des Volkes sterben muss. Also wir finden starke Parallelen zu unserem heutigen Predigttext. Und Sie werden vielleicht einwenden, dass Gottes Urteil gegenüber Ananias und Sapphira ziemlich hart ist. Nur eine einfache Lüge und sie müssen dafür sterben. Das Gleiche wird sich sicherlich auch später in der Kirchengeschichte wiedergefunden haben und auch heute wird es das geben, dass Heuchelei in den Gemeinden da ist. Und trotzdem sterben die Menschen nicht sofort. Warum musste das Urteil so hart sein bei den beiden? Und auch bei Achan, warum so ein hartes Urteil für einen einfachen Diebstahl? Für die Beantwortung dieser Frage ist es interessant, einen Blick auf die Umstände zu werfen, in denen die Situationen stattgefunden haben. Der Tod Achans steht ganz am Anfang der Landnahme Kanaans, ein neuer Abschnitt im Volk Israel. Vorher die lange Zeit der Wüstenwanderung, jetzt geht es ins Land Kanaan hinein und sie nehmen ihr eigenes Land in Besitz, welches lange Zeit ihr eigenes Land sein sollte. Und Gott macht durch sein hartes Gericht an Achan deutlich, nur nach meinen Anweisungen wird es funktionieren. Er stellt es am Anfang ein für alle Mal sehr klar. Wenn wir noch etwas weiter zurückgehen in der Geschichte Israels, da finden wir noch so ein Beispiel, das möchte ich nur ganz kurz umreißen, wo Gott ähnlich handelt. Und ich spreche hier von Nadab und Abihu, das sind zwei Söhne Aarons, des ersten Hohepriesters, die ersten Priester in der Stiftshütte waren. Sie sollten den Opferdienst beginnen. Und was tun die beiden Söhne? Sie bringen Gott Opfer nach ihren eigenen Vorstellungen. Sie drehen die Opfervorschriften ein bisschen um und machen es anders. Und die Konsequenz ist, auch sie müssen sterben. Gott zeigt, im Opferdienst gibt es keinen Platz für Selbstverwirklichung. Das ist etwas, was mich ehren soll, was für mich sein soll. Und jetzt kommen wir zu Ananias und Sapphira. Auch hier finden wir uns wieder am Anfang eines neuen Abschnitts, nämlich die Zeit der Gemeinde. Merken Sie die Parallele? Anfang des Opferdienstes, Anfang der Landnahme, Anfang der Gemeinde. Und es scheint so zu sein, dass Gott gerade am Anfang von neuen Zeiten in der Heilsgeschichte doch sehr, sehr stark eingreift, um etwas zu betonen, um deutlich zu machen, wie wichtig ihm bestimmte Aspekte sind. Und spannend ist, in Kapitel 5 der Apostelgeschichte finden wir zum ersten Mal das Wort für Gemeinde in der Apostelgeschichte, Ekklesia. Das taucht nachher einige Male auf in der Apostelgeschichte, aber hier zum ersten Mal. Das muss nicht heißen, dass genau hier Gemeinde entsteht, aber es macht deutlich, die Gemeinde war ganz am Anfang. Und vorher finden wir es auch nur in Matthäus einmal, wo Jesus über die Gemeinde spricht. Das heißt, die Gemeinde ist gerade am Entstehen. Und mit diesem harten Urteil, gerade am Anfang der Gemeinde, unterstreicht Gott die Wichtigkeit der Gemeinde für ihn und seine Liebe zu ihr. Für Gott ist Gemeinde etwas Heiliges, etwas Besonderes. Sie liegt ihm am Herzen. Und vielleicht haben Sie sich gefragt, warum ich gerade den Lesungstext aus Epheser 5 für heute ausgewählt habe. Den kennen wir eigentlich eher von Hochzeiten, wo gesagt wird, was so die Verantwortung des Mannes ist, was die Verantwortung der Frau ist, wie das einzuordnen ist. Aber der Text in Epheser 5, der ist ein Bild. Da macht Paulus deutlich, die Ehe zwischen Mann und Frau ist wie das Verhältnis zwischen Christus und Gemeinde. Das heißt, an diesem Text können wir zum einen sehen, wie soll Mann und Frau miteinander umgehen. Wir können aber auch sehen, was ist Gemeinde für Christus und was sollte Christus für die Gemeinde sein. Und ich möchte noch einmal Verse 25 bis 27 aus Epheser 5 lesen. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist die Idee von Gemeinde. Das möchte Christus für seine Gemeinde, dass sie rein und heilig ist, dass sie ohne Sünde ist, dass sie da ist für ihn und dass er ihr Haupt sein kann, dass er entscheidet, dass er für sie sorgt. Und Jesus selbst, der ging sogar so weit, dass er bereit war, am Kreuz für diese Gemeinde zu sterben. Das drückt diese Bedeutung von Gemeinde für Jesus aus. Er stirbt stellvertretend für die Gemeinde, und zwar, um wieder Hoffnung zu bringen. Zwischen Menschen und Gott besteht Feindschaft. Die Menschen lehnen Gott prinzipiell ab, sie haben Schuld vor Gott. Und durch das stellvertretende Opfer am Kreuz von Jesus besteht wieder Hoffnung, dass diese Feindschaft zwischen Gott und Menschen überwunden wird. Jeder, der dieses Opfer in Anspruch nimmt, indem er bekennt und erkennt, dass er vor Gott schuldig geworden ist, wird dadurch Teil der Gemeinde Jesu. Zuerst der weltweiten Gemeinde und danach hoffentlich auch einer Ortsgemeinde, wie zum Beispiel dieser hier. Verstehen Sie, Gemeinde ist kein Gebäude, sondern Gemeinde sind die Menschen innerhalb des Gebäudes. Diese Menschen sind für Jesus so kostbar, dass er bereit war, sich selbst für sie zu opfern. Eben mit dem Ziel, dass diese Menschen heilig sein sollen. Das heißt, dass sie völlig für ihn abgesondert sind, dass sie ein Leben frei von Sünde leben, was wir hier auf der Erde nicht schaffen können. Aber das Bestreben sollte da sein, mehr und mehr in dieses Bild hineinzupassen. Und genau um diese Bedeutung von Gemeinde für ihn deutlich zu machen, ist Gottes Urteil so hart und direkt. Es musste ganz klar sein, dass es in der Gemeinde keinen Platz für Heuchelei gibt, keinen Platz vor Menschenfurcht. Was wäre passiert, wenn Gott die Sünde geduldet hätte? Die Heuchelei und Unwahrheit in der Anfangszeit hätte dazu führen können, dass die Gemeinde krank herangewachsen war. Es war gerade die Anfangszeit, die Gemeinde war jung, sie lernte noch, sie wuchs sehr stark. Trotzdem ganz frisch bekehrte Menschen, die am Anfang standen. Und vielleicht wären Ananias und Saphira nur die Ersten gewesen, die ersten Heuchler und Lügner in dieser Gemeinde. Sie hätten das wahrhaftige und authentische Zeugnis der Gemeinde, das wäre eingebrochen. Was wäre es wert gewesen, wenn am Ende klar wäre, na, die Hälfte von denen, die lügt. Das stimmt gar nicht so. Das sind alles Heuchler. Nicht umsonst gebraucht Jesus das Bild vom Sauerteig, wenn er von Sünde spricht. Ein kleines bisschen reicht, um einen ganzen Teig zu durchsäuern. Und so auch Sünde. Ein bisschen tolerierte Sünde, die wird wuchern, die wird sich ausbreiten und um sich greifen. Eines möchte ich hier aber noch klarstellen bei diesem Ehepaar. Ich bin davon überzeugt, dass die beiden wirklich Christen waren. Es waren nicht einfach nur Menschen, die Teil der christlichen Gemeinschaft waren. Der Text spricht anders über sie. So wie er über sie spricht, wird deutlich, es waren wirklich Menschen, die dazugehörten. Sie hatten den Heiligen Geist, wie sonst hätten sie ihn belügen sollen. Das heißt, hier handelt sich ja wirklich um Christen, die ein Teil der Gemeinde Jesu sind. Und die dann vom Satan irregeführt werden, die in Sünde gefallen sind und dann entsprechend auch dafür bezahlen mussten. Aber sind wir hier schon am Ende der Begebenheit? Und ich kann Ihnen sagen, nein, sind wir nicht. Einen wichtigen Aspekt möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wir finden nämlich neben dem Tod des Ehepaares noch eine Reaktion beschrieben, nämlich von Anwesenden und allen, die es hörten. Das steht in Vers 5 und in Vers 11, also nachdem Ananias stirbt und auch nachdem Saphira stirbt. Und da steht, Ananias hörte diese Worte, fiel nieder und verschied, und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Und Vers 11, und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die es hörten. Das heißt, dieses Gericht Gottes hatte Auswirkungen. Und diese Furcht, die hier beschrieben ist, ist nicht als reine Angst zu verstehen. Klar, sicherlich werden die Menschen auch erschrocken gewesen sein über dieses harte Urteil, über dieses direkte Eingreifen. Aber dieses Wort Furcht lesen wir auch in Kapitel 2, Vers 43, wo von der Gemeinschaft der Heiligen gesprochen wird. Da wird geschrieben, dass sie in der Lehre der Apostel verharrten, dass sie beteten, dass sie das Brot brachen, dass sie ihr Gut miteinander teilten. Und dann wird geschrieben, und es kam Furcht über alle. Da kann es keine Angst gewesen sein, sondern diese Furcht, die hier beschrieben ist, ist eigentlich eher eine Ehrfurcht vor Gott. In der Gemeinde herrschte eine ehrfürchtige Haltung vor Gott. Und das harte Richten Gottes verstärkte diese Ehrfurcht vor Gott weiter. Sie hatten Respekt vor Gott. Sie hatten Respekt vor seinem Handeln und vor seiner Souveränität, vor seiner Allmacht. Und das wird auch sehr deutlich, wenn wir über unseren Predigtext etwas hinauslesen, nämlich ab Vers 12. Ich lese Vers 12 bis 14. Das ist direkt im Anschluss an unseren Predigtext. Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Und jetzt kommt es. Und immer mehr wurden hinzugetan, denn den Herrn glaubten eine Menge von Männern und Frauen. Das heißt, wenn es einfach nur Angst gewesen wäre, hätte Vers 14 an dieser Stelle wenig Sinn ergeben. Warum sollte man dann freiwillig dazukommen? Das war ja lebensgefährlich, ein Teil des Ganzen zu sein. Nein, das führte dazu, dass sie weitermachten. Vielleicht noch eifriger als vorher. Das heißt, es tat ihrem Zeugnis keinen Abbruch und das Wachstum ging weiter. Wir kommen zum Schluss. Auch heute stehen wir uns der Gefahr gegenüber, dass der Teufel versucht, die Gemeinde von innen heraus anzugreifen. Wir erleben auch viel Druck von außen, in Deutschland relativ wenig. Es gibt andere Länder, da werden Christen von außen sehr viel mehr verfolgt, als wir es werden. Aber es kommt auch. Wir merken das vielleicht nicht in Form von Gewalt, aber von Ideologien, die die Gemeinde mehr einzuzwängen versuchen. Aber wir erleben es auch von innen. Und wie viele Gemeinden gibt es schon, die schon lange nicht mehr für echte Wahrheiten einstehen, die schon lange nicht mehr an vorderster Front fürs Evangelium kämpfen? Wie viele Gemeinden kennen wir da, die da schon gefallen sind, wo Lüge und Heuchelei nichts Fremdes ist in diesen Gemeinden, wo Ansehen von Menschen in den Mittelpunkt steht, ein teuflischer Plan, um Gemeinde von innen heraus zu schädigen. Und Ananias und Saphira mussten sich am Ende der tragischen Bilanz gegenübersehen. Die Sünde war nicht vor Menschen in erster Linie, sondern vor Gott. Sünde ist immer vor Gott. Und das sollten wir uns ganz bewusst machen, dass wir mit Sünde nicht nur Menschen schaden, sondern in erster Linie Gottes Ehre in den Dreck ziehen und Gott selbst angreifen damit. Haben wir vor Augen, wie sehr Jesus die Gemeinde liebt und was seine Vorstellung von Gemeinde ist? Heilige, reine Menschen, die ohne Flecken sind, die das Bestreben haben, wirklich gerecht zu leben. Und Gottes Konsequenz für diese Heuchelei war ein tödliches Urteil. Er macht deutlich, in der Gemeinde gibt es keinen Platz für Unwahrheit und Heuchelei. Die Gemeinde soll heilig sein. Und hier sehen wir uns selbst in der Verantwortung vor Gott. Wir müssen uns die Frage stellen, ist dein Leben Gott geweiht? Ist dein Leben für Gott oder ist es für dich? Was ist deine Motivation? Lebst du in dem Bewusstsein, dass dein Leben ein Gottesdienst ist, ein Leben für Gott, ein Opfer für Gott, wie es in Römer 12 steht? Oder versuchst du nur eine heilige Fassade aufzurichten, wo dahinter aber eigentlich etwas ganz anderes steckt? Vor Gott können wir es nicht verbergen. Vor Menschen ist das meistens kein Problem. Aber vor Gott können wir es nicht verbergen. Gott liebt Gemeinde. Und damit liebt er vor allem die Menschen, die in dieser Gemeinde sind, die diese Gemeinde bilden. Und wenn du noch nicht dazugehörst, ändere es am besten noch heute. Und lasst uns gemeinsam in diesem Bewusstsein in die neue Woche gehen. Gott ist da. Das ist ein Trost, aber auch eine starke Ermutigung für uns, ihm wirklich hingegeben zu leben. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.